Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom Freitag, dem 19. Juli 2024. Am Mikrofon aus Bern hören Sie zu am Dominik Feusi und am Yannick Güttinger im Luzerner Hinterland. Hoi Yannick.
Salut Dominik.
Ja, heute grosses weltweites Chaos wegen einer kleinen IT-Panne. Ein Computer, ein Antivirus-Programm hat ein Update bekommen, das nicht richtig funktioniert. Und darum an einzelnen Orten keine Zahlungen mehr, Flüge, die ausfallen. Ganz eine komische Sache, die, glaube ich, vor allem zeigt, wie abhängig wir sind von irgendwelchen so Systemen. Läuft übrigens nur noch auf Windows, ist das Problem auftaucht, aber das ist halt eines von der weit verbreitetsten Betriebssystemen.
Ja, ich habe das heute Morgen auch gesehen. Wir sind da gerade insofern betroffen gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Zusammenhang hat, aber unsere Mediendatenbank, die wir in der Schweiz brauchen, die hat auch ein Problem gehabt am Morgen. Und ich habe mich zuerst aufgeregt, was da wieder hinten dran ist. Aber ja, da haben wir schnell können lesen in den Zeitungen. Ja, die Oberfläche ist auch nicht die benutzerfreundlichste. Aber das können wir von gewissen Webseiten, kennt man das halt einfach, dass die nicht. Man findet sich dann halt einfach zurecht. Ja, das ist scheinbar weltweit gesehen, also auch das Wall Street Journal hat über das berichtet, also nicht nur Schweizer Medien. Scheinbar gerade eben so Telekommunikationsunternehmen und Fluggesellschaften sind betroffen gesehen, also speziell, dass es gerade die einfach die Software gebraucht haben, so komische Zufälle oder so Zusammenhänge gibt es halt in der Technologiewelt. Und ja, es ist kein Cyberangriff. Ein paar haben dann gedacht, das ist vielleicht ein Cyberangriff, das haben wir ja auch schon gehabt in der letzten Zeit bei dir mal.
Putin.
Oder von Putin, ja, oder auch die NZZ war ja betroffen gewesen von einer Erpressung von einem Hacker. Okay, ja. Das ist alles nicht, das ist wirklich ein fehlerhaftes Update von einer Sicherheitsunternehmung, kann passieren. Und ja, wie du gesagt hast, wir hängen da alle zusammen und das plötzlich trifft irgendetwas, was in Amerika passiert, trifft unsere Mediendatenbank in der Schweiz.
Ich habe einfach gedacht, weißt du, irgendwie, vielleicht sollten wir gleich noch zur Sicherheit Bargeld ein bisschen bei uns haben, habe ich meistens. also man sieht einfach, wie die Systeme anfällig sind, oder? Und irgendwo durch jetzt komme ich vielleicht übrigens als komplett antiquierter Typ, aber irgendwie müssen wir noch so ein bisschen ein Backup haben für irgendwelche Sachen oder so. Also klar, bei einem Flug ist das schwierig, oder? Weil kann man irgendwie in die Ferien paddeln oder Velo fahren, aber es kommt ja dann schon wieder. Aber trotzdem, gerade so bei den Finanzsachen, eben, wo ich gelesen habe, heute Morgen, man hätte in Südafrika irgendwie kein Geld mehr rauslassen können, ja, dann bist du froh, hast du schon im Sack ein bisschen, oder?
Ja, und es ist mir gleich gegangen auch, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, wo es in Luzern darum geht, um die Schließfächer. Die sollen in Zukunft, die am Bahnhof gibt es ja so Schließfächer, und die sollen, genau, in Zukunft nur noch mit dem Handy bedienbar sein. Und da denke ich mir auch, ja, was, wenn ich mal einfach keinen Akku mehr habe, oder einfach, ja, manchmal, es gibt so Situationen, da hast du wirklich gar keinen Akku mehr und dann geht es nur mit Twint. Ja, super, da kann ich halt nichts kaufen oder da kann ich eben nichts lösen. Das ist ja ein bisschen Mängel, aber es gibt ja auch Bemühungen gegen das, dass auch immer, ich glaube, ein Bargeld in dass man immer Bargeld annehmen muss. Es gibt Bemühungen auch in die gegenteilige Richtung.
Ja. Ja, Bemühungen in die Gegenrichtung ist ein gutes Stichwort. Donald Trump hat in Milwaukee seine bekannt gegeben, nicht überraschend, oder? Dass er die Kandidatur annimmt als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Eine Rede lang erwartet, weil er gesagt hat, er werde sie anders halten. Ich habe grosse Teile davon gehört. Das ist tatsächlich so gewesen. Der Ton versöhnlich, natürlich auch. Es gibt jetzt Medien, die schreiben, ja, aber hey, dann schon gesagt, Herr Biden liegt total falsch. Ja gut, das muss er halt, oder? Ich meine, es ist am Schluss ein Wahlkampf und nicht ein Wahlstreicheln. Aber es ist schon sehr viel, glaube ich, sehr viel auch nachdenklicher gewesen. Er hat dann betont, er erzähle jetzt, wie er das erlebt hat, den Attentatsversuch vom letzten Samstag. Er würde es nur einmal erzählen. Sie sind immer gespannt, ob er sich an das hält. Und ja, man hat schon gemerkt, das ist dem, also verständlicherweise, komplett eingefahren, was da passiert ist, wie das passiert ist. Und er hat betont, klar, das ist ein Teil von der Show, aber es ist ja schon auch speziell gewesen, wie die Zuschauer an dem Anlass letzten Samstag, wie die reagiert haben, also wie die sehr schnell auch wieder aufgestanden sind, wie sie geordneten Platz verloren haben, es hat keine Panik gegeben und so weiter. Ja, Das war sicher ein emotionaler Höhepunkt gewesen. Man hat auch gemerkt, wie die Partei hinter ihm steht, total hinter ihm steht. Er hat seine wichtigsten Punkte erzählt. Nicht wahnsinnig Neues, also die Inflation bekämpfen, die Grenze also die Südgrenze zu Mexiko sicher machen, keiner soll mehr reinkommen. Auch Leute, die illegal in den USA sind oder auch wo Hamas-Freunde sind, deportieren, hat er gesagt. Und dann halt sehr speziell, oder? Aber ich glaube, das ist halt für die Amerikaner wirklich wichtig in dem Wahlkampf, die Energiepreise runterbringen. Und zwar, indem man Kohle, Öl und Gas, die Restriktionen, die die Regierung Biden gemacht hat, damit man da irgendwie das Klima kann schützen kann. Das wird dann wieder lockern, sodass man möglichst viel Energie im eigenen Land produziert, weil die USA wieder energieunabhängig machen. Und ja, das ist ein Programm, das ankommt. Wir sind gespannt, wie das Demokraten reagieren. Die sind gleichzeitig immer noch beschäftigt damit, ob echt der Herr Biden der richtige Kandidat ist. Was sind deine Eindrücke? So, du hast ein bisschen darüber gelesen, von dieser Rede.
Ja, also das erste Mal, es war eine unglaublich lange Rede gewesen. Also es sind, glaube ich, über 90 Minuten Rede. Also ich glaube, der Joe Biden wird das... Ja, würde das gar nicht durchstehen, Joe Biden wahrscheinlich. Genau. Nein, es ist wirklich sehr, es ist eine lange Rede gewesen. Und ich glaube, auch nach dem viertägigen Kongress ist glaube ich, gewiss jetzt auch die Luft draussen. Es ist wirklich ein riesen Effort von den Republikanern. Und man hat wirklich gesehen, die Begeisterung, wie auch die Gegner von Trump im Vorwahlprozess warm willkommen geheissen worden sind. Nikki Haley, der Ron DeSantis und der Vivek Ramaswamy haben alle auch grosse, es sind alles eben seine Kontrahenten gewesen in den Vorwahlen, die haben alle grosse Applaus bekommen. Man hat wirklich die Einheit von dieser Partei wirklich können wahrnehmen. Und ich glaube, es hat sich wirklich auch etwas verändert nach dem versuchten Attentat. Man hat jetzt wirklich gesehen, so ein bisschen, ja, die Republikaner sind, also der Donald Trump vor allem, ist unter Beschuss, wortwörtlich. Und man hat gesehen, wenn man da zusammensteht, kann man wirklich ein Zeichen von der Stärke zeigen gegenüber den Demokraten, wo du, ja, wir haben es gestern schon angesprochen, die sind im kompletten Chaos gerade. Also dort hat sich auch die Situation, vielleicht können wir nachher noch schnell darüber reden, komplett verändert. Das ist nur schon zu gestern. Zu der Rede zurück von Trump. Mir hat es so ein bisschen in zwei Teilen so ein bisschen gewirkt. Also der erste Teil, so die erste so halbe Stunde, ist er wirklich so sehr so ein bisschen nachdenklich und so ein bisschen, ja, somber ist so ein Wort, das mir so ein bisschen in den Sinn gekommen ist, so ein bisschen, während der Rede. Ich habe es nicht live geschaut, aber es ist so ein bisschen wirklich, hat Einblick gezeigt in den Anlass vom Samstag, wie er das wahrgenommen hat, das Attentat, und hat sich auch verletzlich gezeigt, wo man eigentlich so von Donald Trump eigentlich nicht könnte. Er tut sich immer so ein bisschen gerne als Sieger und Siegertyp hinstellen. Aber da hat er die Verletzlichkeit gezeigt. Aber dann, so noch nach einer halben Stunde, habe ich das Gefühl gehabt, ist ihm die Unity, die Vereinigkeit der Rede, so ein bisschen, ist ihm ein bisschen satt geworden, ein bisschen langweilig geworden, und ist dann auch ein bisschen off-script gegangen und hat so ein bisschen typische Trump von seinen Rallyes ein bisschen ausgepackt, wie man ihn könnte. Und hat eben die Klassiker, wie du es angesprochen hast, Immigration und all diese Sachen ein bisschen aber noch ein bisschen gespielt, um das eben können von ihm. Also ich denke, wir dürfen jetzt da nicht davon ausgehen, dass es jetzt ein neuer Trump ist, der jetzt aus dem Attentat rauskommt. Ich glaube, das ist immer noch der gleiche alte Trump. Spannend wird sein, was da vielleicht passiert, wenn der Joe Biden vielleicht doch nicht der Kandidat der Demokraten ist, weil da gibt es ein anderes Rennen, habe ich das Gefühl.
Genau, dort der Druck auf ihn hat sich ja nochmal erhöht. Der Herr Obama hat sich geäussert, was schon ein bisschen speziell ist, dass der sich öffentlich zu Wort meldet. Der Druck wird dort wahnsinnig gross. Möglicherweise ist denn das alles schon geregelt übers Wochenende. Das werden wir sehen. Ich habe gehört, oder man hat es auch können lesen, auch im Wall Street Journal, es gibt hinter den Kulissen ein Tauziehen, so ein bisschen um die Wirtschaftspolitik. Oder weil der J.D. Vance, der Vizepräsident, in der Wirtschaftspolitik deutlich auch linke Ideen verfolgt, also auch eine Stärkung von der Gewerkschaften. Er hat Vorstöße zusammen mit der sehr linken Elizabeth Warren eingebracht im amerikanischen Senat. Er hat auch diesbezüglich Äußerungen, also für noch höhere Zölle, für noch striktere Regulierung, wenn es um den Import von Gütern geht. Da gibt es so ein bisschen ein gewisses ein bisschen Unbehagen, also in der Business Community, oder? Sind wir da jetzt zwischen Skylla und Charybdis oder zwischen den linken Demokraten und den populistischen Republikanern? Ich habe aber das Programm, wenn man das Programm anschaut, oder, wo der Donald Trump veröffentlicht hat, auch diese Woche, das sind 16 Seiten, dann sieht das differenzierter aus. Natürlich in der amerikanischen Art geht man gar nicht so ins Detail, aber ich glaube wirklich, das ist ein Programm, wo wirklich darauf setzt, dass die Wirtschaft wieder Kraft wird finden, wenn man sie nur mal lässt. Also er verspricht vor allem Streichen von Regulierungen, Streichen von Einschränkungen, günstige Energie, habe ich gesagt, das ist ganz, ganz entscheidend, und so soll die Wirtschaft in Amerika wieder auf die Ich tue das morgen, ihr könnt das morgen auf nebelspalter.ch genau nachlesen. Ich tue es ein bisschen zusammenfassen und ich tue es vergleichen mit dem Wirtschaftsprogramm von der Ursula von der Leyen. Nicht etwa zum sagen, dass die auf dem gleichen Niveau sind, aber beide wollen eine Stärkung, eine wirtschaftliche Stärkung von dem Ort, wo sie Verantwortung tragen. Und die Konzepte sind komplett gegensätzlich. Oder du hast bei der EU das übliche merkantilistische, von oben herab, top-down verordnete Wirtschaftswachstum. Das ist bis jetzt immer in die Hose gegangen. Und auf der anderen Seite hast du in den USA eben einen möglichen zukünftigen Präsident, der darauf setzt, dass man die Wirtschaft nur muss befreien. Dann wird sie wieder Jobs schaffen, sie wird innovativ werden, sie wird neue Produkte auf den Markt rühren, sie wird auch wachsen, einfach rein im Absatz, im Wohlstand für das ganze Land. Und das finde ich ein interessantes Experiment. Sind wir gespannt, wie das rauskommt. Ja, ebenfalls morgen stelle ich online die Nachfolgegeschichte zu dem, was wir auch schon besprochen haben, da. Du erinnerst dich, die EU fordert ja Zugang zu Schweizer Unis. Man darf ihre Studenten nicht mehr diskriminieren, zum Beispiel mit höheren Studiengebühren oder mit irgendwelchen Zugangsbeschränkungen. Und ich habe ein bisschen umgefragt, wie Bildungspolitiker das sehen, und das ist schon noch verrückt. Es sind also vor allem die habe ich gefragt, oder, die den höheren Studiengebühren zugestimmt haben, Ende Mai. Oder? Und die sagen alle, das ist ein riesen Skandal, das geht nicht. Die EU soll nicht irgendwie da reinreden. Es zeigt eben, wie die EU die bilaterale Beziehung versteht. Im Zweifel tut sie voll reinlängen und der Schweiz in einem Thema Vorschriften machen, wo eigentlich ja nichts mit dem Binnenmarkt zu tun hat. Wie meinst du das?
Ja, ich bin eigentlich ein bisschen überrascht, wie schnell und wie stark sich die Leute positioniert haben. Also ich könnte das noch lesen im Beitrag von Dominik. Da ist wirklich von verschiedenen Ecken sind Feedbacks gekommen, oder? Und das ist wirklich relativ schnell gegangen. Normalerweise warten die Politiker ein bisschen zu, bis sie eine Meinung gemacht haben, aber das scheint so ein heisses Thema zu sein, da muss man sich schnell positionieren. Zum Beispiel, ich lese da gerade von der Frau Bettina Balmer aus der FDP Zürich. Sie sagt, wir finanzieren mit Schweizer Steuergeldern ein hervorragendes Bildungswesen und sollen das der EU fast gratis zur Verfügung stellen. Finde ich, trifft es genau auf den Punkt. Das wertet genau unsere Investitionen, die wir in die Bildung gemacht haben, in die Matura, in die andere Bildungswege, die wir bei uns haben, die vielleicht im Gegensatz zu anderen Ländern, die keine Lehre zum Beispiel haben oder haben nicht so eine breit abgestützte Lehre, wie wir das in der Schweiz haben. Bei uns gibt es wirklich verschiedenste Wege, in der Bildung voranzukommen. Das soll einfach im freien Wettbewerb in der EU ausgesetzt werden und auch das mit den Studiengebühren, das geht in die gleiche Richtung, dass man die Universitäten auch mit Steuergeld finanziert und da sollten einfach ausländische Studenten einfach können profitieren davon. Das stößt auf grosses Unverständnis und ich finde absolut zu Recht. Also das ist absolut offensichtlich.
Ja, wie die EU vorgeht mit Drittländern, das ist auch Thema im Fäusi Federal, das ich mit dem Daniel Riesch gemacht habe. Das ist der Regierungschef vom Fürstentum Liechtenstein. Und das ist schon noch verrückt, oder wie er, also zwar natürlich positiv, oder die allgemeine Sichtweise in Liechtenstein ist, der Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum ist positiv und hat sicher auch positive Seiten, aber er sagt auf der anderen Seite auch, dass sie müssen 12'000 Rechtsakte, musst du dir das mal vorstellen, 12'000 Rechtsakte von Brüssel mehr übernehmen als die Schweiz, die nicht im EWR ist. Und da habe ich noch gestaunt, aber das ist ja offensichtlich wirklich auch so erarbeitet worden, die Zahl stimmt.
Gibt es denn da vielleicht einen Vergleich, was Sie für die Übernahme von mehr Rechts, von mehr Gesetz auch können profitieren an Wirtschafts-, was auch nicht Möglichkeiten, vielleicht können das auch können ausführen, wo Sie dort können profitieren?
Ja, also ich meine, die Schweiz hat auch einen direkten Zugang zum Binnenmarkt über das MRA und so, wenn wir dort die Normen anerkennen, insofern wir die Normen von der EU übernehmen. Dort bockt ja die EU seit ein paar Jahren, weil sie uns unter Druck setzen. Das ist natürlich beim EWR nicht so, das System EWR funktioniert. Und der grosse Vorteil, das muss man jetzt halt schon noch sagen, oder, beim EWR ist der Streitbeilegungsmechanismus. Oder? Dort ist es nicht so, dass die EU einfach den Streitbeilegungsmechanismus, wenn sie es Problem hat, mit Liechtenstein in Gang setzen, sondern sie muss zuerst an die European Surveillance Authority gelangen, die ESA. Dort hockt schon mal ein Vertreter von Liechtenstein dabei. Das kann dann Jahre dauern und erst die ESA würde dann, wenn man sich wirklich nicht irgendwie sonst einigt, tut die eine Anklage sozusagen formulieren und geht vor den EFTA-Gerichtshof, wo wieder ein Vertreter von Liechtenstein als Richter ist, oder? Und das ist schon ganz eine andere Geschichte. Ich war auch mal dort gewesen, bei so einem Verfahren gegen Liechtenstein. Oder da musst du dir vorstellen, wie die liechtensteinische Vertreterin gekämpft hat um die Interessen von Liechtenstein. Und es gibt dann eine Ausmachung und so. In dem Fall hat Liechtenstein zwar verloren, wo ich da war, aber man hat dann wenigstens gesehen, mal, die setzen sich für uns ein und es ist nicht so eine Hinterzimmer-Diplomatie-Geschichte, wie es bei uns jetzt ist, wo man dann irgendetwas hört, oder? Oder auch nachher mit dem Schiedsgericht bei uns, was am Schluss halt beim Gerichtshof der EU landet. Was eben, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Was also, komplett du eigentlich absurd ist. Lesen die Geschichte.
Du sagst eigentlich lieber in der EWR, als die Rahmenabkommen 2.0 da unterzeichnen.
Also, wenn das die Auswahl ist, dann sage ich klar, das ist ganz sicher besser, weil der Streitbeilegungsmechanismus, der funktioniert. Kommt dann noch dazu, dass der EFTA-Gerichtshof, das ist ein richtiges Gericht, das hat eine Rechtsprechung, jetzt muss ich gerade rechnen, also eigentlich seit 1995, also seit bald 30 Jahren. Und das ist eine Institution, da gibt es Literatur dazu, oder? Das ist nicht irgendein so ein Hinterzimmer-Schiedsgericht, wo dann jedes Mal wieder frisch zusammengesetzt wird, wo ja keine Institution im eigentlichen Sinn ist, wo irgendwo auch eine Kontinuität aufweist, so wollte ich sagen. Und darum glaube ich wirklich, das ist ein riesiger Unterschied. Ich persönlich muss sagen, ja, auch beim EWR ist natürlich die Rechtsübernahme dabei, oder? Eben die 12'000 Rechtsakte. Wobei, bei den Rahmenverträgen bin ich mir sicher, wir müssen die 12'000 auch übernehmen. Oder es kann nicht sein, dass wir irgendwie einen Rahmenvertrag hätten und dann besser fahren als die im EWR sind. Das kann ich mir irgendwie nicht ganz, also das erschließt sich mir nicht.
Wir müssen es genau verhindern, oder?
Genau. Und mein Grundproblem ist natürlich die Rechtsübernahme. Oder? Ich bin halt ein altertümlicher Freihändler und sage, Freihandel war immer so gewesen, dass das eine Land gesagt hat, ja, ihr habt zwar andere Regeln, aber bei euch gelten eure, bei uns unsere. Aber, weil wir sehen, ihr seid ja auch ein zivilisiertes Land, darum dürft ihr eure Güter, ohne dass wir jetzt ein Primborium machen, dürft ihr die auch bei uns verkaufen, mit euren Regeln produzierte Sachen. Oder? Also die gegenseitige Anerkennung von Regeln und nicht das gegenseitige Aufoktroyieren von Regeln. Das ist der alte, gute Freihandel, den Europa gross, stark und reich gemacht hat. Das sieht man in Brüssel anders, sieht man im Wirtschaftsprogramm von der von der Leyen, dass sie es anders sieht. Aber ja, gut, darum hören auch das Interview mit dem Daniel Riesch. Ich finde es interessant. Er sagt auch viel zum Thema Schweiz-Liechtenstein. Ich meine, ja, Liechtenstein hat an Unabhängigkeit von der Schweiz gewonnen, denke ich, auch durch den Beitritt zum EWR. Man gibt sich selbstbewusst. Natürlich weiss man in Vaduz, dass man ein kleines Ländli ist und dass man da jetzt nicht gross kann Sachen machen kann. Aber meine, immerhin, sie haben dann eben bei dem EWR noch eine Ausnahmeregelung in Sachen Personenfreizügigkeit ausgehandelt. Also du kannst nicht einfach dorthin wohnen, sondern da gibt es eine Quotenregelung bei der Zuwanderung und das ist schon noch verrückt. Oder ich meine, das ist genau das, was wir eigentlich bei der Masseneinwanderungsinitiative vor etwas mehr als 10 Jahren eigentlich hat das Schweizer Volk das auch wollen, aber unser Parlament hat das gar nicht wollen umsetzen. Sie haben so Schiss gehabt vor damaligen EU-Botschafter, dass sie das gar nicht einmal probiert haben. Oder? Und das, obwohl der damalige Chef von der Europa-Abteilung im EDA, der Botschafter Henri Jetta, hat in der Kommission offen gesagt, nein, wir müssen keine Angst haben, die EU wird Personenfreizügigkeitsabkommen nie künden, oder? Ich habe das selber, hat man mir das einmal gezeigt im Protokoll. Und trotzdem, oder? Die Europhilen haben sich damals durchgesetzt, eine Koalition aus FDP und aus SP, die Mitte, die damals noch CVP geheißen hat, eine Schutzklausel wählen, das, was der Bundesrat jetzt will und wahrscheinlich nicht überkommt. Und die SVP hat natürlich gesagt, hey, bitte unsere Initiativen umsetzen. Dann noch ein kurzer historischer Exkurs. Wir gehen noch zu ganz wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, nämlich der Eurovision Song Contest findet nicht in Zürich statt. So tragisch, und Zürcherinnen und Zürcher finden das so, so schlimm, weil das hätte doch so passt, hat die Stadtpräsidentin Corinne Mauch, SP, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone rausgelassen. Alle sind traurig. Und SRF sagt nicht, warum. Das ist schon traurig. SRF hat den Entscheid gefällt. Aber sie wollen nicht richtig sagen, warum. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, ich weiss nicht. Ich schaue da nur aus der Distanz zu. Mich interessiert das ja nicht so fest, wo jetzt da der Eurovision Song Contest stattfindet. Ich nehme einfach irgendwo an, das ist wahrscheinlich eine geheime Auktion um Steuergelder wahrscheinlich gelaufen. Wer kann mehr Steuergelder bringen, und die tun wir es dann abhalten. Ich denke, ich kann mir das anders nicht erklären. Wahrscheinlich, Zürich hat wahrscheinlich rein von der Infrastruktur her wahrscheinlich die beste Ausgangslage. Erstens mal interessiert es mich relativ wenig, wo der Eurovision stattfindet. Zweitens, ich habe das noch nie wirklich geschaut gehabt. Und ich finde eigentlich überall, wo die Politik zu fest im Zeug drin ist, das versaut eigentlich die Sache an sich selber. Aber ich bin nicht dagegen, dass das in der Schweiz stattfindet. Die sollen gehen, die Freude haben. Aber soll doch das transparent machen, wieso und warum, was nicht gemacht wird oder wo was abgespielt wird. Das gehört einfach dazu, wenn man öffentliche Sachen ausschreibt, dass es einfach transparent gemacht wird. Und speziell, wenn Steuergelder im Spiel sind, wir wollen doch wissen, wo unsere Steuergelder eingesetzt werden. Also ich denke, da muss sicher mal etwas Neues Licht kommen, auf welchen Kriterien das basiert.
Das ist sicher sehr gut, jawohl. Weniger transparent sind Kriterien, wie man Bundesrat wird. Ich mache einfach nur darauf aufmerksam, unsere Serie ist zu Ende. Wir haben jeden Tag spekuliert, ich gebe es zu, spekuliert, wer könnte Bundesrätin, Bundesrat werden, wenn die jetzigen Amtsinhaber zurücktreten. Heute war die SP dran gewesen. Dort haben wir vor allem über den Sitz von der Elisabeth Bohm-Schneider geredet, weil sie ja öffentlich gesagt hat, sie werde also nicht länger arbeiten als Frauen müssen. Und das würde tatsächlich bedeuten, dass sie 2027 nicht mehr antritt. Wir glauben, dann kommt vielleicht der grosse Sprung von Pierre-Yves Maillard, vom Petit Blocher, wie er sich selber einmal genannt hat. Er will der Petit Blocher de la Romandie und de la Gauche werden, also der kleine Blocher von der Romandie und von der Linken. Und wir glauben, das könnte wirklich ein Spitzenkandidat sein. Die Frage ist einfach, ob er seinen jetzigen Posten Präsident vom Gewerkschaftsbund über das hergibt, weil er natürlich jetzt kann er viel mehr poltern und blochern und so. Nachher ist er ein Teil von einer Kollektivregierung, das würde noch lustig. Andererseits finde ich gut, so ein bisschen kernige Leute im Bundesrat. Das ist von heute, und gestern haben wir gewährleistet, wer könnte auf Karin Keller-Sutter folgen, obwohl wir dort beim Nebelspalter überzeugt sind, dass sie länger bleibt als 2027, vielleicht sogar bis 2031. Aber auch dann könnte die Zeit anbrechen von Thierry Burkhardt, oder? Wenn er jetzt als FDP-Präsident erfolgreich ist, dann kann man ihm eigentlich den Schritt im Bundesrat fast nicht verwehren. Wie siehst du das?
Ich finde es einfach schon immer spannend, sich über so Sachen zu wehrweisen, weil die Rücktritte, das sind einfach Fakten. Irgendwann tritt man einfach zurück. Ich mag mir nicht mehr, sei das aus persönlichen Gründen oder vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen, haben wir auch schon Fälle gehabt in der Schweizer Vergangenheit. Darum finde ich es noch spannend zu überlegen, wie sieht eigentlich unsere oberste Regierung in der Schweiz eigentlich aus, so in 4, 8 Jahren. Und spannend ist auch, was man wirklich sicher sagen kann. Also ich würde jetzt auch zum Beispiel sagen, dass Frau Karin Keller-Sutter noch wirklich voller Energie wirkt, auch in dem Dossier, wo sie sich jetzt eigen gemacht hat, in den Bundesfinanzen. Da hat sie noch viel Arbeit vor sich, hat den Wechsel in das Departement bewusst gewählt, dass sie im Wissen, dass da noch viel Arbeit auf sie wartet. Und ich denke, zum Beispiel, dass es durchaus mag stimmen, dass sie noch bis 2031 dranbleiben. Ich bin übrigens auch am Zweifeln, ob Frau Bohm-Schneider nicht doch noch vielleicht noch eine Legislatur anhängt. Also auch sie hat gewechselt. Also auch das finde ich irgendwie, wenn man da ein Department wechselt, dann hat man doch irgendwie noch eine Absichtserklärung damit gemacht, dass man da noch etwas bewirken will. Ich kann es mir schwierig, ist nur schwer vorstellen, dass sie schon 2027 zurücktreten wird. Aber ich denke, das ist im Herrn Meijer, wie du gesagt hast, durchaus auch recht, dass er noch ein bisschen mehr kann sich aufbauen und sich noch ein bisschen mehr positionieren kann und noch ein bisschen mehr kann erreichen für seinen Gewerkschaftsbund.
Gut, kommentieren auf nebelspalter.ch. Wie sehen ihr das? Wer sollte dringend gehen? Wer sollte nachfolgen? Die Sendung weiterempfehlen. Das war es, nämlich vom Freitag, 19. Juli. Die wichtigsten Themen, wie immer, bei Bern einfach direkt zu euch. Und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.